Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Vor 12 Uhr hat uns ja noch Georges Moustaki gesungen, Il faut voyager. Man muss einfach reisen, aufbrechen, andere Horizonte erkunden. Jetzt hören wir J'ai voyagé en Bretagne. Ich bin gereist in der Bretagne. Country heißt das bretonische Sänger- und Geigentrio, das wir jetzt hören mit einem lebhaften traditionellen Volkslied. Es geht auf in die Bretagne.
J'ai voyagé en Bretagne, dans les villes, dans les campagnes. J'ai fait tous les métiers, parfois même j'ai travaillé. J'ai vendu du charbon, de la ferraille et du jambon. Mais je vous dis que le plus beau de tous les métiers, c'est encore de chanter. J'ai voyagé en Bretagne, dans les villes, dans les campagnes. J'ai été militaire, enfant de cœur et fonctionnaire. J'ai servi à l'armée, à la messe et au café. Mais je vous dis que le plus beau de tous les métiers, c'est encore de chanter. J'ai voyagé en Bretagne, dans les villes, dans les campagnes. J'ai joué de la cornemuse et j'ai taquiné les muses. J'ai vendu des photos à cheval sur ma moto. Mais je vous dis que le plus beau de tous les métiers, c'est encore de chanter. Hey, hey.
So, da gibt's jede Menge Applaus. Der Applaus gilt eigentlich meinen beiden Gesprächspartner, Partnerin, Partner, die wir jetzt telefonisch mit uns hier in Köln im Studio verbunden haben. Und es geht in die Bretagne. Und ich sage erstmal guten Tag, um zu gucken, ob die beiden auch da sind. Dagmar Beckmann, Sie können uns hören?
Ja, ja, ja. Ich bin da. Hallo.
Und Christoph Potting ist auch da.
Ja, ja, wir sind hier.
So, ist alles gut. Aber muss man auch erklären, die beiden bilden sozusagen einen Haushalt, sind ein Paar. Wie in der Pandemie im Moment unser tägliches Brot etwas anders ist als sonst im Hörfunk. Wir haben die beiden in getrennte Räume gesetzt und jeweils eine Telefonverbindung aufgebaut, weil wir sie nicht hierher einladen können ins Studio wegen der Schwierigkeiten bei der direkten Begegnung. Aber das macht nichts, denn das, was die beiden zu erzählen und zu berichten haben, geht sowieso vom Ohr ins Herz, nehme ich jedenfalls mal an. Ich bin aufmerksam geworden auf ein Buch, das ist eine Neuerscheinung, jetzt Mitte Februar ist es auf den Markt gekommen, Glücksorte in der Bretagne. Und da steht dann drunter, fahr hin und werd glücklich. Und das hat meine Neugier geweckt, wie die beiden das gemacht haben, dahin zu kommen überhaupt und wie das dann gekommen ist, dass sie glücklich geworden sind dort. Wie sollen wir anfangen? Vielleicht, Herr Potting, erklären Sie uns erstmal, woher kommt denn Ihre Affinität, Ihre Liebe zur Bretagne, diesen äußeren westlichen Zipfel Frankreichs?
Aber wir sind in den letzten Jahrzehnten durchaus sehr häufig in die Bretagne gefahren, weil diese Region mit ihrer landschaftlichen Vielfalt und vor allen Dingen mit ihrer Energie des Ozeans uns immer sehr angezogen hat. Und dann haben wir uns entschieden, wir wollten mal mehrere Monate am Meer leben und hatten uns erst für Ligurien, Italien entschieden, aber das Meer, was wir wirklich gesucht haben, ist das Meer in der Bretagne mit den Gezeiten, mit den Winden, mit dem Licht, mit den Wellen, mit der sich verändernden Landschaft, Sie müssen sich vorstellen, wir haben an manchen Orten in der Bretagne 12 bis 18 Meter Unterschied, jeden Tag zweimal zwischen Ebbe und Flut. Und das verändert die Landschaft, das verändert die Stimmung permanent. Sie können denselben Gang am Meer machen und zu jeder Stunde laufen Sie durch eine andere Landschaft. Und diese Stimmung hat uns immer angezogen und deshalb sind wir auch auf die Idee gekommen, dort unsere Glücksorte zu suchen.
Frau Beckmann, und hat der Herr Potting Sie da mitgeschleppt oder haben Sie gesagt, ja, nee, das ist auch durchaus, kann auch zu meinem Glücksort werden?
Nee, wir haben die Bretagne eigentlich unabhängig voneinander entdeckt. Wir sind zwar schon ziemlich lange ein Paar, aber noch länger fahren wir schon in die Bretagne, also gar nicht immer zusammen. Ich habe da schon als 17-, 18-Jährige das Segeln gelernt. Also für mich war das so ein coup de cœur, sagt der Franzose, schon als ich noch wirklich jung war. Und für mich ist Meer einfach, also ich muss auch sagen, die ganze Bretagne ist wunderbar, auch das Landesinnere ist wunderbar, aber meine also Herzensangelegenheit ist für mich vor allem dann doch immer wieder das Meer. Und also dieses Meer, wie es der Christoph auch gerade beschrieben hat, dieses unglaublich bewegte, gigantische Meer. Und ich bin immer, also da bin ich eigentlich wie ein Kind. Also wenn wir da hinfahren, dann warte ich total gespannt auf den ersten Moment, wo das Meer endlich auftaucht. Und ich finde es auch in jedem Aggregatzustand einfach großartig. Also auch wenn es dann nicht, wenn es nicht stürmt und nicht die großen Wellen auf den Strand laufen, sondern es still ist und es fast verschwindet im Horizont und diese unglaubliche Weite vor mir liegt, dann finde ich das einfach etwas sehr, sehr Berührendes.
Es hört sich so an, als dürste es Sie danach wieder hinzukommen. Das ist ja im Moment nicht einfach, ne, Frau Beckmann?
Ja, wobei die Bretagne, die hat es noch ganz gut im Verhältnis. Frankreich ist ja insgesamt schon sehr betroffen, also noch schlimmer als hier. Aber dieses Département Finistère, was für mich das Reizvollste ist, weil es das Wildeste ist, also es ist die äußerste Nordwestecke, da ist die Situation eigentlich ganz gut. Aber trotzdem, wir fahren natürlich nicht hin. Wir würden unheimlich gerne hinfahren, ist ja klar. Und wir werden auch ganz sicher, sobald es geht, wieder hinfahren.
Ja, Finistère.
Aber im Moment ist es natürlich, also will man ja auch irgendwie sich einfach auch an die Regeln halten.
Wollen wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird, auch dorthin zu reisen. Finistère, das äußerste Ende, Sie haben es gerade schon gesagt. Also ab da gibt es nur noch mehr und dann ist irgendwo drüben dann Amerika. Ja, das Ende der Welt, wie es
das
auch
Ende
heißt.
Der Welt. Finistère, ist ja der Ursprung auch dieses.
Herr Potting, Sie haben selber auch Radio gemacht, sind Journalist gewesen, muss man sagen, Musikproduzent. Und Sie haben mir gesagt, Sie hätten gesucht nach einer intelligenten Form, älter zu werden. Ist das eine intelligente Form, älter zu werden, zu reisen, speziell in die Bretagne?
Ja, ich glaube, es kann nichts Schöneres geben, als sozusagen neugierig unterwegs zu sein, sich zu bewegen, sich sozusagen laufend, wandernd, erkundend eine andere Landschaft und eine andere Kultur anzueignen und dann an Orten halt zu machen, die einen berühren. Und dann wo man denkt, hier ist was, hier hat es eine besondere Energie. Und dann zu recherchieren und diesen Orten, wie wir das in dem Buch ja auch gemacht haben, diesen Orten ihr Geheimnis, ihre Geschichte, ihre Geschichten abzutrotzen und das dann dann sich zurückzuziehen, aufzuschreiben, zu verarbeiten. Ja. Um das dann zu einem Buch zu machen. Und also besser, glaube ich.
Das Entscheidende, was der Christoph jetzt sagt, dass wir sind eigentlich nicht die klassischen Reisenden. Also wir gehören eigentlich nicht zu den Rentnern, die sich jetzt einen Campingbus kaufen und die Welt bereisen. Wir haben dieses große Glück, weil wir beide Journalisten waren, dass wir diese Reisen eben als Journalisten machen und uns wirklich dann eben auch mit den Orten sehr genau beschäftigen können, Menschen dort treffen können. Und das ist einfach das, was für uns letztlich auch den großen Reiz macht. Nicht nur dieses Unterwegssein, sondern wirklich auch Menschen und Themen und Orte entdecken
und
darüber schreiben dürfen.
Und Musik, wir im Radio jedenfalls nutzen das mit Musik. Sag's nochmal. Aus all dem, was Sie uns gerade schon berichtet haben, ist ein sogenanntes Wissenswanderbuch entstanden. 18 Touren sind da drin. Jede Tour hat ein eigenes Thema. Und wir werden über ein, zwei Ausgewählte auf jeden Fall darüber sprechen. Aber ja, wir sind Radio, also bei uns entdecken wir auch die Landschaften über die Musik. Wir hören eine Bagate, das ist eine große, starke Dudelsackkapelle. Diese hier stammt aus Quimper. Da werden die beiden mir dann gleich sagen, wo das liegt. Und Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk.
Musik.
ja, wenn die einmal anfangen zu spielen, dann hören die auch so schnell nicht auf. Diese Bagat, das ist die geballte Kraft der Dudelsack-Kapellen, geht zurück auf den keltischen Ursprung. Haben Sie die dort, Frau Beckmann, auch erlebt, die Musik und speziell diese Auftritte der großen Dudelsack-Kapellen?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben, das muss man sagen, weil wir uns ja sehr auf die Begegnung, also vor allem in dem Buch, was Sie jetzt erwähnt haben, da, diese 18 Wanderungen auf dem Zöllnerpfad, die gehen, beschäftigen die ganzen Themen, die wir da vorstellen, die beschäftigen sich alle mit dem Thema Meer. Und deshalb haben wir irgendwann, auch es war sowieso natürlich die Qual der Wahl, und wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir also kulturelle Themen nur am Rande eigentlich gestreift haben, sondern eher wirklich uns eben ja auf die Gezeiten, die Algen, die Fische so konzentriert haben.
Herr Potting, dieser Zöllnerpfad, das ist ein spektakulärer Wanderweg. Erzählen Sie uns was darüber.
Ja, also der Zöllnerpfad ist wirklich einer der spektakulären Wanderrouten in Europa. Es ist, wie der Name schon sagt, ein ehemaliger sozusagen Beobachtungsweg der Zöllner, die die französische Küste immer im Blick haben mussten. Und deshalb folgt auch dieser Zöllnerpfad, der heute ein Weitwanderweg von 1800 Kilometer ist, sozusagen jedem Felsfinger, jedem Inselvorsprung. Man ist immer unmittelbar im Kontakt mit dem Meer. Und man läuft 1800 Kilometer immer im Kontakt mit dem Ozean. Und wie ich eben schon erzählt habe, bei dieser Gezeitenenergie ist es ein sehr, sehr spannungsvoller Weg. Und wir haben dann, als wir den zufällig entdeckt haben, diesen Weg, und festgestellt haben, dass es überhaupt weder in Frankreich noch in Deutschland ein Buch zum Zöllnerpfad gibt, haben wir gedacht, das könnte die Idee sein. Und dann war auf den Wanderungen immer mal wieder die Sendung mit der Maus bei uns im Rucksack. Und wir haben angefangen, Fragen zu stellen. Wie kommt es, dass gerade hier die Gezeiten solche Unterschiede haben und 100 Kilometer weiter nicht? Wieso bauen die Menschen hier Muscheln an und dort nicht? Warum gibt es in der Bretagne diesen großen Konflikt um Sand und Sandabbau im Meer? Und. Dann haben wir gesagt, das könnte doch eine super Idee sein, wenn es ein Buch, ein Wanderbuch gibt, was gleichzeitig Antworten auf Fragen gibt, die am Wege liegen. Und dann haben wir das Wissenswanderbuch genannt. Und so haben wir jetzt in dem Buch über den Zöllnerpfad 18 Etappen. Die Austern-Tour, die Ebbe- und Flut-Tour, die Leuchtturm-Tour und so weiter. Und wir beschreiben die Etappe und wir beschreiben dann auf 10, 12, 14 Buchseiten das Thema, seine Bedeutung und Geschichte für die Bretagne.
Darf ich mal ein bisschen drin blättern? Ich habe es ja hier zur Hand und schlage es auf. Das kann man auch gut mitnehmen im Rucksack oder sogar in der Tasche, wenn man tatsächlich dort unterwegs ist. Mach's mal so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Copa Marine, ein Gemischtwarenladen fürs Maritime. Wo ist der, Frau Beckmann, und was ist daran Besonderes?
Also der Copa Marine ist ein Laden für Seemenschen, also für alle, die irgendwas mit Meer und Schiffen und zu tun haben, und ist ein riesiger Gemischtwarenladen fällt mir ganz schwer zu beschreiben, mit Tausenden von Netzen und Jacken, und sie finden wirklich, also bis zum letzten Schäkel und Tausende von Seilen, also sie finden alles, was man braucht, wenn man am Meer lebt oder arbeitet. Und dieser Laden ist also auch weit über den Ort, an dem er sich befindet. Das ist in der Nordbretagne, also an der Kanalküste, und weit über diesen Ort hinaus ist der berühmt. Da kommen Leute von weit her, um da sich mit ihrer Ausrüstung einzudecken. Hat auch Geschichte schon, dieser.
Ich finde dieser, wenn ich nochmal was noch reingehe, da, dieser Laden, dieser ist in der alten Gezeitenmühle und wird von einem Paar betrieben, was sich sozusagen für alle Gegenstände, Ersatzteile, die man zum Angeln, Fischen, Bootsfahren, Bootsreparieren und so weiter braucht. Und es ist sozusagen diese Verbindung von Ort, Atmosphäre und diesem Engagement dieses Paares, die haben kein Problem, sondern die haben immer eine Aufgabe, nämlich den Wunsch, dieses Kunden zu lösen, der den Spezialschäkel für vorne links Mast Nummer 3 sucht. Ja? Und dann finden die den in ihrem Laden. Und diese Verbindung zwischen Engagement, Emotion und Ort, das kennen wir alle, wenn wir bestimmte Läden betreten, das macht einen glücklich.
Und die haben dort 40.000 Artikel liegen, so entnehme ich Ihrem Text hier. Und da hat
der ganze Laden ist voll von Eimern und Winden und Seilen und Netzen und Farben und Schäkeln und Haken und alles Mögliche. Sie sehen erstmal den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann müssen sie ihr Portemonnaie festhalten, weil das will ich
dann
haben.
Dann nimmt man fast schon den Karabiner dann als Souvenir dann mit.
Genau. Ja.
Ein Volkslied aus der oberen Bretagne, a cappella, interpretiert von einem Gesangstrio. Ich spreche mit Dagmar Beckmann und Christoph Potting. Die beiden haben Glücksorte in der Bretagne identifiziert.
Écoutez, mes chers patrons, je m'en vais vous faire la leçon.
Écoutez, mes chers patrons, je m'en vais vous faire la leçon.
De la misère que j'ai eue cet hiver et du bon temps que j'aurai en Trimardan.
De la misère que j'ai eue cet hiver et du bon temps que j'aurai en Trimardan.
C'est en novembre, décembre, janvier et février.
C'est en novembre, décembre, janvier. Février.
Toujours tu me disais et tu me disputais, le beau temps reviendra, ça sera tant mieux pour moi.
Toujours tu me disais et tu me disputais, le beau temps reviendra, ça sera tant mieux pour moi.
Le beau temps est venu, pour toi je ne travaillerai plus.
Le beau temps est venu, pour toi je ne travaillerai plus.
Mais reste à ta boutique et moi à mon service, car du trimard, pour moi, j'en prendrai part.
Reste à ta boutique et moi à mon service, car du trimard, pour moi, j'en prendrai part.
C'est au joli mois de mai, ah, qu'il fait bon trimarder.
C'est au joli mois de mai, ah, qu'il fait bon trimarder.
Matin et soir, on va sur le trimard et le midi, on y reste à dormir.
Matin et soir, on va sur le trimard et le midi, on y reste à dormir.
Comment ferais-je sur le trimard, moi qui aime tant à boire?
Comment ferais-je sur le trimard, moi qui aime tant à boire?
J'irai chez le fermier pour m'y désaltérer et au château pour avoir un morceau.
J'irai chez le fermier pour m'y désaltérer et au château pour avoir un morceau.
J'irai chez monsieur le maire, aussi chez son secrétaire.
Ein klassischer Wechselgesang, wie er in der Bretagne nicht unüblich ist. Ich muss noch mal was dazu sagen. Wir haben gerade über den sogenannten Zöllnerpfad in der Bretagne gesprochen. Daraus ist eben ein Wissensbuch entstanden von Dagmar Beckmann und Christoph Potting. Und das, worüber wir jetzt im Einzelnen reden und gerade bei den Beispielen sind, das ist eben das Buch Glücksorte in der Bretagne. Und da waren wir schon gerade in Tréguières. Das ist im Norden, hat uns Frau Beckmann verraten, dieser interessante Gemischtwarenladen fürs Maritime. Gehen wir mal ein bisschen nach Südwesten runter und kommen nach Lorient. Herr Potting.
Ja, Lorient ist eine sehr beeindruckende Stadt, ein sehr trauriger Ort und ein Ort mit Geschichte, weil die deutschen Nazis und die deutsche Armee diesem Ort sehr, sehr zugesetzt haben. Und Dagmar, die kann das besser erzählen. Wir haben uns nämlich entschieden, dort auch einen Glücksort anzusiedeln, einen Glücksort zu entdecken. Und Dagmar, du kannst es besser, glaube ich.
Ja, also Christoph hat es gesagt, das ist eigentlich wirklich nicht das, was einem zum Thema Glück einfällt, wenn man in Lorient ist. Diese Stadt ist zerstört worden im Zweiten Weltkrieg, weil die Deutschen, die Nazi-Deutschland dort die Haupt-U-Boot-Basis hatte in Lorient und die war unkaputtbar. Also die Alliierten haben es ihnen nicht gelungen, diese wahnsinnig meterdicken Wände dieser Bunker, die bis heute deshalb auch weiter stehen, zu zerstören. Und stattdessen hat man dann die Stadt selber angegriffen, die allerdings vorher evakuiert worden ist. Also es sind viele Menschen gestorben, aber gut, also man hat die Stadt evakuiert und es sind ein paar tausend Menschen gestorben. Also diese, wie gesagt, diese Bunker, die stehen bis heute kolossal. Gegenüber liegt eine sehr schöne alte Villa, die Villa Margarete, und das war sozusagen die Befehlszentrale. Dort saß der Admiral Dönitz in dieser Villa, die die Nazis requiriert hatten, und hat von da aus diese mörderische Atlantikschlacht geplant. Ja gut, und dann haben wir natürlich gesagt, das kann so ein Ort ein Glücksort sein. Und wir haben uns dafür entschieden, weil in dieser Villa Margarete eine Bar ist, die sehr schön ist, very British, also sehr gediegen, und man sitzt da in den Ledersesseln und man denkt durchaus an diesen Admiral Dönitz, der von da aus, von der Villa direkt sozusagen auf seine Bunker mit seinen U-Booten blicken konnte. Aber uns wurde trotzdem leicht ums Herz, weil es einfach so ist, dass es jetzt ein friedlicher Ort geworden ist und dass wir in Deutschland leben, dass keine Feindschaft mehr mit Frankreich verbindet, sondern wir sitzen da zusammen und trinken unseren Café au lait und es geht uns gut. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, das ist eigentlich auch ein Ort, an dem man glücklich sein kann.
Sie haben also dort bei Ihren Begegnungen auch nicht irgendwelche Ressentiments da gespürt von den Menschen dieser Gegend, deren Väter und Mütter ja sehr gelitten haben unter dem deutschen Regime?
Nein, nie. Also ich war ja wirklich hier.
Christoph? Ja, ganz im Gegenteil. Ich meine, La Base, die gigantischen Bunkeranlagen, die sind sozusagen in Umwandlung zu einem Kultur-, Medien- und Ausstellungszentrum. Und dort sind sozusagen, ist die internationale Jugend Europas, die dort in Soundworkshops, in Studios, in Performance-Arenen, in Bunkern sozusagen, dass das vereinte Europa lebt. Mhm. Ja, und deshalb ist es, also haben wir da ganz im Gegenteil diesen Spirit irgendwie gespürt und nicht Ressentiments gegenüber den Deutschen. Mhm.
Das Schicksal der Stadt Lorient teilt es ja mit Saint-Nazaire. Das ist also weiter im Osten an der Loire-Mündung. Auch dort große deutsche U-Boot-Basis. Und auch dort hat man es einfach nicht gesprengt bekommen. So stabil ist das gebaut worden seinerzeit. Und auch dort, wie Sie es aus Lorient berichten, wird es versucht, für kulturelle Zwecke eben umzuwidmen. Und gerade die jungen Leute besuchen dann diese alten U-Boot-Unterstände und feiern dann dort ihre Fäten. Ja, Lorient.
Gehört eigentlich schon nicht mehr zur Bretagne, also administrativ gehört es nicht mehr zur Bretagne. Das ist das Département Loire-Atlantique, das ist so ein bisschen willkürlich irgendwann abgetrennt worden. Historisch gehört es zur Bretagne und es wird auch als bretonisch empfunden von den, von den Menschen, die dort leben. Und wir haben auch Saint-Nazaire als Glücksort, taucht es bei uns auch in diesem Buch auf, mit verschiedenen Orten. Mhm. Darunter einen, den ich besonders liebe, nämlich den Strand von Monsieur Hulot.
Aha, wo liegt der?
Das ist ein kleiner Ort, der eigentlich auch zu Saint-Nazaire noch gehört, Saint-Marc-sur-Mer. Und da gibt es einen wunderschönen Strand, wie man sich das so vorstellt in der Bretagne, heller Sandstrand, ein nettes, kleines Hotel, das natürlich Hotel de la Plage heißt, mit weißen Holzkabinen, da spielen ein paar Kinder. Und über dem Strand steht eine Figur aus Bronze. Und das ist Monsieur Hulot, der das Treiben auf diesem Strand beobachtet. Monsieur Hulot ist Jacques Tati. Mhm. Jacques Tati, der in den 50er Jahren hier an diesem Strand diesen Film gedreht hat, die Ferien des Monsieur Hulot.
Den kann man auch sich noch entleihen oder sehen, also köstlich, das mal so, wie seinerzeit eben im Sommer auch sonnengebadet wurde und wie dieser Hotelbetrieb da gelaufen ist in Saint-Marc-sur-Mer.
Also das ist sozusagen ein bisschen der Kontrapunkt zu dem, was wir vorher erzählt haben. Ich will sagen, wir hatten vorher eine sehr traurige Geschichte, aus der wir trotzdem einen Ort gemacht haben für unser Buch, aber dieses hier zeigt halt auch, ein Glücksort kann eben auch einfach einer sein, der einen zum Schmunzeln bringt. Weil wenn man an diesem Strand ist, stellt man sich vor, dass jetzt gleich der Monsieur Hulot hier
um die Ecke kommt,
auf diesen Strand gestolpert kommt und irgendwelches Unheil anrichtet.
Dagmar Beckmann, Christoph Botting, die beiden berichten über ihre Glücksorte in der Bretagne.
chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. La jument de Michao a passé dans le pré. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michao, elle s'en repentira.
Christoph Potting, nun werden die Hörerinnen und Hörer sagen, naja, das mit diesen Glücksorten, das sind doch alles sehr subjektive Kriterien. Für den einen bedeutet das Glück, für den nächsten jenes. Wie kann man daraus ein Buch machen, was viele Menschen interessiert?
Naja, das stimmt natürlich. Glück ist irgendwie für jeden anders. Ja, der eine findet es so, der andere findet es so. Und trotzdem glauben wir, und das haben wir bei den Orten, die wir auch identifiziert und dann auch beschrieben und fotografiert haben, gemerkt. So, also beim Glück ist es ja so, es gibt allgemeine Bedingungen, die einen glücklich machen. Wenn man keine Anerkennung erfährt zum Beispiel, dann kann man nicht glücklich sein. Wenn man sich nirgendwo zugehörig fühlt, dann nützt alles Subjektive nichts, dann ist man auch nicht glücklich. Und so ist es auch mit den Orten. Ja, wenn Orte sich zum Beispiel, Nehmen Sie mal diese Muschelfelder in Saint-Jacques, die wir beschreiben. Da ist eine riesige Bucht. Wir kommen dahin, Wasser. Gut, Wasser haben wir jetzt schon genug gesehen in der Bretagne. Dann setzt die Ebbe ein. Dann sieht man plötzlich Tausende von kleinen schwarzen Punkten in diesem Wasser. Das Wasser läuft immer mehr ab. Plötzlich tun sich kilometerlange, zu symmetrischen Clustern geordnete Pfahlreihen auf. Hier werden Muscheln angebaut. Dann kommt die Sonne, die Schatten dieser Muschelpfähle spiegeln sich sozusagen im ablaufenden Wasser. Und plötzlich sehen Sie in sowas wie Banalem von Muschelpfählen und Muschelfeldern symmetrische Formen, Kompositionen. Gruppen von Pfählen, die sich zusammengetan haben. Es tut sich sozusagen eine Gestalt auf. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium für Glücksorte, wenn das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, wenn sich etwas zu einer Komposition, zu einem Bild, ist wie Musik. Mhm. Ja? Musik ist mehr als sozusagen das Hintereinander von Tönen. Mhm. Ja? Und so ist es auch mit Orten.
Mhm. Frau Beckmann, weil wir ja nicht allzu viel Zeit haben, wenn Sie jetzt hoffentlich bald wieder reisen können und Sie wollen wieder in die Bretagne, an welchen Ort würden Sie jetzt am liebsten reisen? Was ist jetzt spontan in Ihrem Kopf, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gerne wieder erfühlen oder erleben?
Schwierig, ja. Das ist wirklich eine ganz schwere Entscheidung, weil wir hatten ja immer die Chance, dass wir so viel Strecke machen konnten und ganz viel gesehen haben. Und ich merke es auch immer, wenn mich Freunde fragen jetzt, wo sollen wir denn hinfahren, wenn sie nur 2 Wochen irgendwo hin können, dann bin ich hin und her gerissen. Und ich weiß nicht, was ich vor allem empfehlen soll, weil es gibt einfach so wahnsinnig viele tolle Orte. Also ich sag mal einfach, Douarnenez ist, weil es auch so ein ungewöhnlicher Ort für die Bretagne ist. Ist so ein Ort, an den ich immer wieder gerne zurückkehre. Das ist auf der Westseite der Bretagne, also an der Atlantikküste, und das ist die alte Sardinenhauptstadt der Bretagne. Da waren die großen sind auch bis heute großen Konservenfabriken zu Hause, zum Beispiel Chancerel, das ist bis heute der drittgrößte Exporteur von Sardinen. Und diesen Ort liebe ich gerade, weil er, das ist vielleicht auch ganz schön, um nochmal zu sagen, was wir unter Glücksorten verstehen, weil es ist kein schöner Ort in dem Sinne. Es ist ein sehr sperriger, es ist ein bisschen abgewetzt, es ist aber urban, es ist nicht so idyllisch. Es gibt einen wunderbaren alten Hafen mit Restaurants, wo man draußen sitzen kann und dann dort sein Glas kalten Weißwein trinkt und dazu ein paar Sardinen isst. Und man guckt auf das Meer und man guckt aber auch auf Container der Fischindustrie. Und es ist aber einfach ein Moment, wo man ein bisschen abhebt und es einem gut geht. Eine sehr schöne kleine Häuserzeile. Die Häuser sind relativ hoch da an diesem Hafen, an diesem alten Hafen. Und in verblichenen Farben. Und es ist einfach ein wunderbarer Ort. Und der fällt mir immer ein, wenn ich an die Bretagne denke.
So, für den Rest, meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören zu Hause, müssen Sie das Buch zur Hand nehmen. So ist es einfach. Glücksorte in der Bretagne von Dagmar Beckmann und Christoph Potting. Im Droste Verlag ist es erschienen. Man kann sich damit lange, lange beschäftigen. Und wer auch immer dann die Chance hat, in die Bretagne zu reisen, hat dann wirklich einen wertvollen, wie soll man sagen, Ratgeber und Hinweisgeber vor sich, der vor allen Dingen auch die kulturellen Hintergründe dann beleuchtet. All die Dinge, über die wir jetzt gar nicht sprechen können, auch die Sprache, das Bretonische und so weiter. Musik hatten wir ein bisschen drin. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie uns Einblick gegeben haben.
Vielen Dank auch, ja.
Und dass Sie heute im Sonntagsspaziergang zu Gast waren. Ja, wir lassen diesen Teil des Sonntagsspaziergangs französisch ausklingen. Votre fille à 20 ans.